Herzlichen Dank, ihr Lieben, für euer freundliches Willkommen. Das kann ich so ganz aus ehrlichem Herzen sagen. Ich war länger nicht bei euch, das hat mir jemand heute schon attestiert und auch entsprechend bewertet. Ich habe nachgeschaut, wann ich das erste Mal bei euch war. Das war am 21. Februar 2009, das erste Mal. Damals war ich noch gar nicht hier in Nordrhein-Westfalen, da war ich noch für den Jugend- und Kinderbereich im Verband zuständig. Weiß jemand noch, was das Thema damals war, der Predigt? Ja, es ist eine böse Frage. Ich weiß natürlich das schon, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Ich war dann später auch, als ich dann hier war, schon bei euch, aber das sage ich nicht, wann das war, weil ich gebe zu, es ist ein Weilchen her. Ich bin jetzt etwa 30 Jahre im Predigtdienst und habe von Beginn an mir angewöhnt, in einer Liste jeden Sabbat mit dem Ort, die Gemeinde und dem Bibeltext mir aufzuschreiben. Warum habe ich das angefangen? Und das habe ich tatsächlich durchgehalten, wenn ich mal gestorben bin und jemand will wissen, was habe ich sabbats immer so gemacht, könnte man alles prüfen. Ich habe das gemacht. Ich habe als Jugendlicher in Berlin bei einem großen Gottesdienst einmal folgende kleine Szene miterlebt. Sie hatten zu einem Jubiläum eine ganze Reihe von Predigern eingeladen, die dort in den Jahren zuvor auch mal Dienst gehabt haben. Und am Nachmittag hatte einer der älteren Prediger, der schon pensioniert war, die Predigt. Und dann in der Pause danach stand ich so ein bisschen daneben, wie jemand zu ihm sagte, weißt du, die Predigt oder die Stunde, die du gerade gehalten hast, die hast du vor 20 Jahren auch schon gehalten, nur damals mit viel mehr Feuer als heute. Da dachte ich, das, gut, man ist nie sicher, es kann auch einem alles passieren, aber dann dachte ich, schreib dir auf, was du gemacht hast. Das Thema Hoffnung, ich möchte da eigentlich so ein Stück anknüpfen, was uns ja so in dem Bibelgespräch beschäftigt hat. Und ich möchte den Versuch unternehmen, jetzt sehe ich da die Uhr, wir haben noch eine Viertelstunde. Nicht. Es ist eigentlich merkwürdig, dass die meisten Gemeinden ihre Uhr nach hinten hängen, oder? Weil mich interessiert ja die Zeit eigentlich nicht. Euch auch nicht. Weil wenn sie vorne hängen würde, könntet ihr mal unauffällig sehen, wie spät es ist. Weil wenn jemand so auf die Uhr guckt, das sehe ich ja. Ja. Aber gut, wenn ihr sagt, ein paar Minuten nach halb ist in Ordnung, dann soll es so sein. Also das Thema Hoffnung. Und ich bin bei einem Bibelabschnitt beziehungsweise einem alttestamentlichen biblischen Buch für die Predigtgedanken und dort eben konkret bei einer Person, einer Frau, deren Leben man vielleicht eben auch überschreiben kann, gibt die Hoffnung nicht auf. Gibt die Hoffnung nicht auf. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die tatsächlich dazu geeignet ist, dass man eine gewisse Weltfluchtstimmung sich aneignen könnte. Ja, dann denkt man an so ein paar Präsidenten, die es hier und da gibt, mit blondem Haar oder auch an verschiedene andere Dinge, an Umwelt. Dann denkt man an das menschliche Miteinander in der Gesellschaft, an Politik, Verdrossenheit. Man kann also ohne Mühe, glaube ich, sehr viel, sehr schnell aufzählen, was alles nicht gut ist. Und die Frage ist, ob das gut ist, ob das hilfreich ist, auch für unsere nachrückenden Generationen, die doch eigentlich das Leben erst beginnen. Und das Leben ist doch etwas Schönes, es lohnt sich. Aber vielleicht zu den äußeren Umständen kommt für manchen Menschen noch ein persönliches Schicksal, das tatsächlich dramatisch ist. Und dann die Hoffnung nicht aufzugeben und eben doch am Leben festzuhalten. Und es nicht vielleicht am Ende wegzuwerfen. Wir sind ja heute auch in der Ethik, Leben zu beenden, selbst wenn man das für richtig hält, an Punkten angekommen, zumindest in einigen Nachbarländern, die schon sehr nachdenklich stimmen. Das Schicksal einer Frau, und zwar der Naomi. Ich bin im Buch Ruth im Alten Testament. Es ist ungefähr 3000 Jahre her. Es ist also eine lange Zeit bis dorthin zurück. Wir finden Menschen in einer trübseligen Zeit, wirtschaftlicher Niedergang. Wenn man im Buch der Richter liest, im Kapitel 5, da liest man, da lagen alle Wege Menschen leer. Wer über Land zu reisen hatte, musste auf versteckten Pfaden gehen. Also nichts ist mehr sicher. Übrigens, New York ist sehr sicher. New York, ich bin durfte etliche Male dort sein, sage ich es mal so, ist heute sicherer als manche deutsche kleine Stadt. Das darf man tatsächlich so sagen. Also keine Verzagtheit, New York ist gut. Die Felder hat damals keiner mehr zu bestellen gewagt, weil die waren wie ausgestorben. Die Dörfer, die Männer Israels besaßen nicht einen Speer und einen Schild. So schreibt das der Verfasser im Buch Richter. Also vor über 3000 Jahren, 1200 Jahre vor Christus, lebten Menschen in einer anderen Kultur. Ihr Lebensstil, ihre Welt war mit unserer nicht zu vergleichen, ohne Frage. Aber das Lebensbild der Naomi ist uns doch eigentlich sehr vertraut. Menschen verlieren ihre Arbeit, es ist Not und Hunger. Menschen werden älter, befürchten Krankheit, Ehen zerbrechen und so weiter. Naomi hat buchstäblich den Boden unter den Füßen verloren und persönliches Schicksal durch schwere Krankheit oder durch Verlust eines nahestehenden Menschen, das ist ja eine Sache, die nicht an Zeiten gebunden war, sondern alle Zeit uns erreicht oder erreichen kann. Im Buch Ruth, ich lese nach Luther, Kapitel 1, Vers 1, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen Söhnen. Der hieß Elimelech, der Mann, seine Frau Naomi und die Söhne hießen Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit den beiden Söhnen. Hungersnot kam übers Land. Lesen wir einfach mit einem Satz, wird das eben mal so erwähnt. Offenbar anhaltende Dürre. Naomi und Elimelech haben keine andere Idee und Lösung, als in ein anderes Land zu gehen. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Wir ziehen möglicherweise nur vorübergehend ins Land der Moabiter. Und ohne Frage waren die Israeliten damals in ihrem Land, in ihrer Heimat, ganz anders verwurzelt, als vielleicht heute Menschen in ihrem Land verwurzelt sind. Letztens fragte mich jemand, wo ist denn deine Heimat? Ich habe tatsächlich angefangen zu grübeln. Ich habe keine Antwort gehabt, von der ich dachte, das ist meine Heimat. Hängt vielleicht zusammen, ich bin auch Predigerskind und nun selber auch lange in diesem Dienst und man hat nie länger irgendwo als ein paar Jahre gelebt, aber Heimat, wo ist denn Heimat? Das war damals in dieser Zeit was völlig anderes. Und nun gehen Sie weg aus dieser Heimat. Bethlehem, das heißt eigentlich zu Deutsch Brothaus, ist ein Nothaus geworden. Und der Weg, der hier angedeutet wird im Bibeltext, den Sie gehen, sind ungefähr 150 Kilometer, damals eine Weltreise, heute fährt man in einer guten Stunde diese Strecke, wenn man einigermaßen motorisiert ist. Das Thema ist, wie gesagt, gegenwärtig. Flucht aus der Heimat, abbrechen, aufbrechen, Mobilität wie noch nie, ein neuer Job, eine neue Stadt, fremde Sprache, wie viel Anstrengung und Überforderung. Wo bleiben diese Menschen innerlich? Auch damals, diese Familie, aber auch heute. Wie erging es der Familie dort im Moabiterland? Der Text sagt dazu überhaupt nichts. Das ist schon bemerkenswert, so sehr der Text diese einzelne Geschichte, dieses Schicksal in den Mittelpunkt dieser Berichterstattung stellt, so spricht er kaum über Empfindungen und Gedanken. Gewiss fristeten sie ein bescheidenes Dasein, als Zuwanderer mehr geduldet als gemocht. Das Notwendige war geregelt, aber manchmal nicht mal das. Ich war jetzt etliche Male mit in Mosambik, weil wir Not hatten, mit den Organisationen dort das Projekt, diese Schule auch zu Ende zu bringen. Und dann höre ich dann, wie die Einheimischen erzählen, wie also Menschen aus Mosambik nach Südafrika gehen, um dort zu arbeiten, aber dort regelrecht verfolgt und gehasst werden. Also ganz andere Ausmaße, als wir es hier kennen. Und wir kennen es ja schon und erschrecken darüber. Zu allen Zeiten. Das ist auch damals nicht anders gewesen. Sie waren mehr geduldet als gelitten und gemocht. Und dann steht dort im Vers 3 mal eben so lapidar, und Elimelech, der Mann Naomis, starb und sie blieb mit ihren Söhnen allein. Ein harter Schlag für Naomi und die beiden Jungen. Sie begraben ihren Mann, den Elimelech, fern der bethlehemitischen Heimat. Vielleicht ist da ja doch so ein bisschen, wenn es darum geht, wo wird man begraben? Ja, da möchte man vielleicht doch irgendwo einen Ort nennen, auch heute, oder? Im Text wird schnell übergangen, was das für Naomi und die beiden Söhne Machlon und Kilian bedeutete. Aber wir können uns das denken. Wir können uns das sicherlich denken. Naomi wird sich vielleicht ermutigt haben oder nicht, so nach dem Motto, ich habe ja zwei Söhne. War damals ja so elementar wichtig, Nachkommen und wenn es ging, noch Söhne, dann ist man noch ein bisschen handlungsfähiger. Ich bin ja nicht allein. Ist das ein Glück für eine Mutter, Söhne zu haben, Kinder? Aber wie lange? Ich habe aufgehört zu lesen, genau an der Stelle. Vers 4, da nahmen die Söhne moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere hieß Ruth. Es bahnten sich Freundschaften an, sie lebten dort, die Söhne waren aufgewachsen, es folgte Verliebtheit und Heirat. Die Eheschließung mit den Moabiterinnen hier wird auch bemerkenswerterweise nicht als Unrecht bewertet von dem Verfasser des Textes. Es gab eindeutige und gibt eindeutige Texte, 5. Mose 7, 5. Mose 23, gerade eben mit diesen Völkern keine Ehe einzugehen, keine Verbindung. Vielleicht war durch fleißiges Kommunizieren und Reden miteinander der Naomi und der beiden Söhne mit den moabitischen Mädchen erkennbar, nun glauben sie auch an den Gott Israels. Wir kommen nachher noch zu dieser so berühmten Stelle, wo die Ruth sagt, ich will nicht gehen, ich bleib bei dir. Dein Gott ist mein Gott. Wenn man es von hinten her betrachtet, also von später, dann ist es eigentlich unbedingt so gewesen, dass diese Töchter, die moabitischen Mädchen, diesen Glauben der Israeliten hier, dieser Familie für sich angenommen hatten. Sie haben sie nicht zu fremden Gottesdienst verführt. Und die Bibel ist an manchen Stellen viel weiter und weitherziger, als vielleicht wir es wären. Manche dieser Momente, wenn wir sie im Gemeindeausschuss zu bewerten hätten, oh je, was würden wir beschließen? Aber das ist ja auch nur Spekulation. Wie gesagt, das spätere Bekenntnis der Ruth, dein Gott ist mein Gott. Dazu muss es doch einen Vorlauf gegeben haben. Das sagt ja so eine wie die Ruth, wenn man überhaupt ihre Redebeiträge, sind nicht so viele, aber wenn man sich die genauer anschaut, da haben wir eine durchaus selbstbewusste Frau vor uns, die eine innere Sicht der Dinge hat, die sich auch traut, das zu formulieren und die auch sagt, und das mache ich jetzt so, was ja durchaus nicht unbedingt so üblich war damals. Wie gesagt, Mütter können empfinden, dass ihre Söhne durch die Heirat verloren gehen. Wie mag Naomi empfunden haben? Heirat nächste Woche. Gewinnt man jemand dazu oder verliert man das eigene Kind? Das definiert wahrscheinlich jeder auch ein bisschen anders. Je nachdem, wie es einem so geht mit dem Schwiegerkind, ja, was da so dazukommt. Aber wenn es am schönsten ist, dann ist es ja immer ein Zugewinn. Also, wie mag Naomi empfunden haben? Es scheint, als wäre die schlimmste Not überstanden. Die Söhne sind verheiratet, sie haben Frauen und dann kann man ja doch davon ausgehen, dann wird es Nachkommen geben und Naomi mag sich getröstet haben. Naja, dann habe ich ja dort meine Aufgabe. Hat Naomi einen Schock erlitten? Vielleicht hat sie es eine Weile nicht wahrhaben wollen, aber dann geht doch das eigentlich weiter. Aber dann spricht der Text fast wie eine Aufzählung davon, immer noch im Vers 4, und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, Klammer auf, ich hätte gerne so einen kleinen Text unten drunter, so ein paar Erlebnisse aus den 10 Jahren aus der Familie, werden wir später mal erfahren, aber es steht nicht hier. Steht nur, da ist praktisch die Heirat gewesen mit diesen Frauen und 10 Jahre später sterben auch die Söhne. Machlon, Vers 5 nun, Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Es gibt ja Tage, die einem das Herz zu zerreißen drohen vor Trauer und vor Angst, vielleicht auch vor Wut. Gib einen Menschen her, den du liebst und dein Lebenshaus stürzt ein. Naomi mag sich im Schmerz vergraben haben, sie meidet distanzierte Blicke der Nachbarn. Und wie jemand einen Verlust eines nahestehenden Menschen erlebt, kann kein zweiter Mensch nachempfinden. Und wer sagt, na, ich weiß, wie es dir geht und ich habe ja das auch schon erlebt, es ist einfach nicht wahr. Und dieses gut gemeinte, ich tröste dich mal eben und ja, ich weiß ja auch, wie es ist, das ist oft genug nicht hilfreich. Vielleicht sogar schmerzhaft und verletzend. Ich habe über 30 Jahre auch Beerdigungen zu halten gehabt, das gehört ja dazu. Und ich war kaum von Friedensaufwand der Ausbildung im ersten Bezirk. Das erste, damals durften wir nicht taufen, nicht heiraten, Hochzeiten machen und nicht Abendmahl austeilen und dies und das. Aber Beerdigung durften wir von Anfang an. Ist schon auch spannend manchmal so, das Regelwerk auch unserer kleinen Freikirche. Aber immerhin, ich habe über die Jahre viele, viele Beerdigungen zu halten gehabt und immer wieder das ehrliche Bemühen in Gesprächen vorher mit den Angehörigen, sich hineinzudenken in die Situation, in ihre Empfindungen, was das für ein Mensch war. Und manche Menschen hat man nicht gekannt, aber viele hat man ja gut gekannt. Und doch weiß man nicht, was es innerlich bedeutet, für diesen konkreten Menschen jetzt seine Frau, seinen Vater, seinen Sohn loslassen zu müssen. Wir wissen es nicht. Ich habe in den letzten Jahren beide Eltern beerdigt, zu Grabe getragen mit meinen Brüdern. Und ich habe vorher natürlich, denkt man so manche Gedanken und denkt, wenn das so kommt, natürlich kommt das ja, es ist ja ganz normal, irgendwann stirbt jeder und hatte so Gedanken, wie das so wäre. Und wenn es dann ist, ist es vollständig anders. Wie wird es Naomi gegangen sein? Der Mann weg, die Söhne weg, zwei junge Frauen in der Fremde. Eigentlich meine Situation zum auch Weggehen, zum Weglaufen, zum Verzweifeln. Da mögen vielleicht gut gemeinte Sätze unerträglich, wie die Zeit heilt alle Wunden, es wird schon wieder Kopf hoch. Mir scheint, dass in solchen Momenten im Grunde jeder Satz übrig ist. Aber was nicht übrig ist, und das lernen wir in dieser Geschichte, wenn wir weitergehen, zu zeigen, ich bin hier, ich bin bei dir. Aber Dinge erklären und zu rechtfertigen in irgendeiner Form, um irgendwas zu erreichen in der Trauer, ganz schwierig. Naomi, welche Veränderung ging in dir vor? Irgendwann hat die Verzweiflung, die wohl nach ihr gegriffen hat, vielleicht sich begonnen zu wandeln, ein wenig Hoffnung. Vielleicht muss sie muss ja doch irgendwie Hoffnung gehabt haben. Wir lesen dann in dem Text, da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern, Vers 6, und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Noch einmal ganz von vorn anfangen. Irgendwann stand der Entschluss bei ihr fest. Irgendwas muss in ihrer Seele, in ihrem Herzen diese Hoffnung begründet haben. Mittlerweile war zu hören wohl, dass es in der Heimat wieder Brot gibt, steht im Text, zurück in ein hoffentlich irgendwie noch glücklicheres Leben. War das ihr Gedanke? Wenn wir später lesen, was sie antwortet bei der Ankunft, war das wohl scheinbar nicht ihr Gedanke. Die muss tief in ihrem Herzen schwer, schwer verbittert gewesen sein. Nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, die Bittere, kommt später dieser Satz. Also nochmal ganz neu anfangen, was, und das wäre ja das Spannende, wenn uns die Bibel hier an dieser Stelle genau zeigen könnte, was hat Naomi bewirkt, eben jetzt hier nicht sitzen zu bleiben, sondern zu sagen, ich unternehme was. Zu Hause gibt's Essen, ich gehe wieder zurück. Dieser Moment, dass man die Kurve kriegt aus dieser Spirale des Trauerns und vielleicht auch dann des Selbstmitleides. Ach, mir geht's ja so schlecht. Keinem geht's so schlecht wie mir. Und manche graben sich regelrecht ein in diesem Mitleid. Das wäre ja spannend für uns heute. Naomi, was war's? Dass du dich aufgerafft hast und gesagt, ich gehe wieder los. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir können es nur erahnen. Wir haben es nicht aufgeschrieben. Naomi hat kein Tagebuch geführt und hinterlassen. das schwere Schicksal als einen Katalysator betrachten, der nach vorn treibt. Nicht lamentieren, nicht mit Jammerlaut andere zu Mitleid zwingen, Lösungen suchen. Naomi sagt, ich will den Weg gehen. Sie entschließt sich, es ist wahrscheinlich mehr eine Verstandesangelegenheit als eine vom Herzen. Sie entschließt sich und sagt, ich gehe wieder zurück. Allein, ohne Schwiegertöchter. Ihr ist klar, die Generation benötigt Abstand, die Jungen müssen ihr eigenes Leben leben. Es gibt so ein schönes Wort, wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Aber wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Das wohl in bewegendste und schwierigste Moment von Liebe ist eben Freiheit. Loslassen können. Spannend. Ich habe 3 Töchter. Ich möchte jetzt nicht anfangen zu erzählen. Aber ihr werdet jetzt nächste Woche wieder an diesen Moment kommen. Am Ende ist es ja auch Loslassen. Bei allem Gewinn. Und Naomi, manchmal klammern Eltern oder alleinstehende Mütter oder Väter, und das geschieht offensichtlich manchmal auch sehr versteckt, und das ist so oft nicht gut. Das ist so oft nicht gut, aber ein Thema für sich. Naomi, das ist richtig stark und rührend. Sie sagt im Vers 10, lesen wir das, sie sprachen zu ihr, als sie also sich auf den Weg machen will, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Vers 11, aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Levirats-Ehe war ja damals gang und gäbe. Also was weiß ich, wenn die sterben, dann die Nächsten und wenn es eben keine gibt. Aber meistens gab es ja viele, die danach kamen. Kehrt um, ich bin zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis die groß sind. Also Naomi macht den beiden Schwiegertöchtern unmissverständlich klar, ihr seid bis an die Grenze Moabs gefolgt, nun geht zurück in eure Heimat. Dort findet ihr noch einmal Familie, Glück und Zukunft, nun lasst mich weitergehen. Und dann lesen wir, sie haben geweint, sie haben sich umarmt, sie haben sich geküsst. Und Naomi hat gewusst, loslassen ist manchmal ein Zeichen der Liebe. Aber sie hat ja auch gewusst, diese Fremde, in die diese Töchter jetzt gehen würden, ist ja die Fremde, die ich dann vielleicht gerade verlasse. Vielleicht hat Naomi eben nicht nur an ihr eigenes Empfinden gedacht. Klar wäre es schön, 2 so vertraute Menschen jetzt erstmal wieder bei sich zu haben, nach vielen Jahren, wo man auch schon fremd geworden ist zu Hause. Aber vielleicht denkt sie eben auch aus deren Sicht, die dann völlig fremd dort ankommen. Welch ein Ton, Vers 12, Bruns übersetzt das so, kehrt doch heim, meine lieben Töchter. Es ist ja fast ein Widerspruch. Geht weg, meine lieben Töchter, geht zurück, kehrt heim. Welch ein Schmerz, ich kann nicht mehr Söhne empfangen und gebären, ich wäre zu alt, um das noch zu haben. Orpa geht zurück, aber Ruth rührt sich nicht von der Stelle. Und das ist wiederum so ein starkes Moment der Hoffnung. Und diese Momente wie diesen, das sind eben die Momente, die man sich vermutlich, wenn man so drüber nachdenkt, wünschen würde, dass man solche Momente erlebt, wie Menschen so ganz zu einem stehen. Aber in der Regel geschehen sie dann, wenn man sie gar nicht erwartet. Und so vielleicht auch hier in diesem, die Gespräch zwischen Ruth und Naomi, rede mir nicht ein, dich zu verlassen. Nur der Tod wird mich von dir scheiden. Und sie folgte aus freien Stücken. Wird ja oft als Hochzeitstext genommen. Ist eigentlich ein anderes Thema, aber klar, dieses wir bleiben zusammen und uns wird nichts trennen, das eint ja diese Themen. Viele Brautpaare wählen dieses treue Wort Ruth von Ruth an ihre Schwiegermutter als Trautext. Zurück nach Bethlehem. Und ich versuche wieder zu verstehen, was haben die beide auf diesem tagelangen Fußmarsch miteinander geredet? Oder sind sie nur schweigend nebeneinander gegangen? Sind Bedenken da gewesen, ob die Entscheidung vielleicht wirklich richtig war, zurückzugehen? Wo sie zuletzt waren, war ja alles vertraut. Sorgtet ihr euch, ob Ruth, die Moabiterin, überhaupt akzeptiert wird? Vielleicht sind sie aber, wie gesagt, nur schweigend gelaufen, haben ihre müden Füße und die schmerzenden Schultern gespürt, an denen ihre ganzen Habseligkeiten hingen. Und dann kommen sie in Bethlehem an. Vers 19. So gingen die beiden miteinander bis nach Bethlehem. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das die Naomi? Die sagen nicht, ist das nicht? Na klar, sie ist es, sondern sie fragen tatsächlich, ist das Naomi? Meine Güte, wie sieht die denn aus? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Und dann führt sie das aus, voll zog ich aus und leer hat mich Gott wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi? Da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat. Das sind starke Worte. Das sind sehr starke Worte. Was sie hier auch zu Gott sagt. Es gibt so viele Maras, auch heute bittere, verbitterte Menschen. Von Naomi lernen heißt, den Gefühlen eine Stimme und ein Wort zu geben. Dieses klare Bekenntnis kann man es ja durchaus nennen, weil sie aus ihrem Herzen genau das formuliert, was in ihrem Herzen ist. Dieses klare Bekenntnis auch auszusprechen, den Schmerz nicht zu verbeißen. Gott fügt mir eine Kränkung zu, der Allmächtige hat mich betrübt. Vers 21. So kann man es auch von Hiob lernen. In Kapitel 27, Hiob, Vers 2. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert, der Allmächtige, der meine Seele betrübt. So kann und muss man vielleicht in solcher Situation der scheinbaren Hoffnungslosigkeit mit Gott reden. Oder Asaf, Psalm 73. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt, meine Hände in Unschuld wasche? Ich habe nachgedacht, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Eindeutiger geht's doch nicht, oder? Nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der Herr hat meine Seele betrübt. Es ist ja zweierlei, was in diesem Gedanken passiert. Das eine ist ein klares Zeugnis, was wir uns eigentlich viel schöner wünschten, dass der Herr geholfen, beigestanden hat. Aber sie sagt eben, der Herr hat. Sie unterstellt Gott, dem Herrn, immer noch diese Allmacht. Er hat getan und tut nicht und hat zugelassen und lässt nicht zu. Aber auch das ist von Naomi zu lernen. Der anscheinend ferne, aber in Wirklichkeit immer nahe Gott bleibt ihr gegenüber. Sie ringt, sie kämpft mit Gott selbst. Wie viel innere solche Gebete des Ringens und Kämpfens mag Naomi gesprochen haben, ganz sicher. Und wir denken so ein Stück an Jakob, der am Jabok zurückbleibt letztlich und sich absichert nach allen Seiten, so gut es eben geht, und dann kämpft, mit Christus kämpft. Und am Ende eben verzweifelt, wirklich verzweifelt, sagt, ich lass dich nicht los, Herr, nur wenn du mich segnest. Das ist wohl der Moment. Das ist wohl der Moment, den nur Gott in unser Herz legen kann. Gott bleibt die Adresse der Naomi, an die man sich immer und erst recht in Verzweiflung und Enttäuschung und Verbitterung wenden kann. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, Psalm 23, Vers 4, wir haben diesen Psalm allzu oft, so wage ich etwas kritisch mal zu sagen, auch gerne an mich selbst, allzu oft als so einen idyllischen Psalm bei der Hand, die grüne Aue und das frische Wasser und das Haus des Herrn, das finstere Tal. Dieser Psalm war die Grundlage für Bonhoeffer, für seinen Text von guten Mächten wunderbar geborgen, den er Jahreswechsel 44-45 im Gefängnis in Berlin geschrieben hat, in einem Brief an seine Eltern und seine Verlobte. Und es ist die verzweifelte Bitte von einem, der dort gefangen ist und weiß und ahnt, das darf man heute sagen aus seinen Tagebüchern, der ahnt, dass er aus dieser Situation nicht mehr frei werden wird. Es ist das verzweifelte Gebet eines Gefangenen zu Gott. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Man muss diese Strophen mal lesen, dass sich klar machen, dass es seine Verlobte ist, der diesen Text schreibt. Es war damals nicht als Lied gedacht. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Die Psalmen waren Bonhoeffers Lieblingsbuch. Und dann geht's weiter. Ich habe noch zwei Gedanken und dann ist auch die Zeit deutlich überzogen. Ich habe doch die Uhr mal angeschaut eben. Im Kapitel 1, Vers 22. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiter, zurückkam ins Moabiterland. Also es war Erntezeit und dann lesen wir im Kapitel 2 ab Vers 17. So las sie bis zum Abend, also sie geht am Feld hinterher und liest dann diese Reste der Ernte auf. Und ihre Schwiegermutter ging mit hin, schaute, was sie gelesen hatte und so weiter und so fort. Diese Sicht öffnet, also dieses Nicht-Verzweifeln, dieses trotz des finsteren Tals zu schauen, welche Möglichkeiten sind, öffnet eben die Augen auch für kleine Hoffnungszeichen. Naomi und Ruth haben hingeschaut, es ist Erntezeit, es gibt genug Brot, keine Scheu vor der Arbeit und vor gebücktem Rücken. Keine Scheu. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft auch hier immer mehr in Not kommt, dass der Gedanke des Dienens und des sich Beugens oder ich nenne es mit diesem Text des gebückten Rückens, also sich wirklich auch zusammenzureißen, ich sage es mal so, es fällt immer schwerer. Und das ist nicht eine Frage einer bestimmten Generation. Es gab in einer großen Tageszeitung eine herrliche Schlagzeile, als Gorbatschow noch am Regieren war und Deutschland, die Wende ist gelaufen und es war so vieles zu beklagen, hat Gorbatschow sich an Deutschland zugewandt, gesagt, hört auf zu jammern oder wollt ihr mit uns tauschen? Also mit Russland dann war gemeint. Aber das ist hier tatsächlich sehr, sehr bewegend. Das mühselige Tun wird einem nicht abgenommen, nur weil man sagt, ich bin doch bei Gott, da muss es doch lang hingehen, da muss es doch schnurren. Darum geht es also, nicht abwarten, sich rühren, aktiv werden, hinschauen und das, was ich tun kann, auch tun. Und zugegeben, es gibt in mancher scheinbar schwierigen Situation doch vielleicht manches, was man tun könnte. Aber manchmal erscheint einem das so klein und so nutzlos und so armselig und dann tut man es eben nicht. Ja, was, wozu denn auch? Macht ja eh keinen Sinn, also macht ja alles keinen Sinn. Und man ist immer so schnell in dieser Spirale. Kann man sich vorstellen, wie interessant es Naomi findet, als sie erfährt, dass die Felder dem entfernten Verwandten Boas gehören. Also Buch Ruth sind ja nur 4 Kapitelchen, mal irgendwie sich das mal für eine ruhige Stunde vorzunehmen und mal so sich diese Zusammenhänge mal wirklich auf einen Blick zu betrachten, sehr, sehr bewegend. Die Levirats-Ehe, Naomi ahnt, der Herr hat uns nicht im Stich gelassen, einen Schutzraum vielleicht mitten im Chaos, das gibt es und das können viele Gläubige als ihre Erfahrung bezeugen. Jochen Klepper, wir haben manche Lieder in unserem Liederbuch, auch im Neuen jetzt von ihm, lebte in der Zeit des Dritten Reiches und war mit einer jüdischen Frau verheiratet und hat Tagebücher geschrieben. Diese Tagebücher sind sehr bewegend und sind einzigartige Zeugnisse von einem Menschen, der mit Gott gerungen hat. Und von ihm möchte ich einen Satz lesen aus dem Tagebucheintrag im August 1933. Da schreibt er, manchmal denke ich, alles, was ich in die Hand genommen habe, ist unglücklich ausgegangen. Manchmal denke ich, immer wenn mir in einem Winkel meines Lebens Gefahr drohte, hat Gott mich behutsam an eine geschützte Stelle getragen. Und wenn man das Ende des Lebens von Jochen Klepper kennt, dann ist das sehr bemerkenswert, was er hier formuliert. Manchmal denke ich, alles, was ich in die Hand genommen habe, ist unglücklich gegangen. Und andererseits, manchmal denke ich, immer wenn mir in einem Winkel meines Lebens Gefahr drohte, hat mich Gott behutsam an eine geschützte Stelle getragen. Das ist wohl die Erfahrung der Naomi. Krise ihres Lebens als Herausforderung letztlich zu empfinden, zuversichtlich einen Schritt zu gehen, es ist manchmal sehr schwer. Wenn eine Krankheit in unser Leben bricht oder ein Verlust da ist, unsere Welt ist heute so sehr anders, aber die elementaren Lebensfragen sind damals wie heute völlig gleich. Wie geht's weiter? Im weiteren Verlauf stehen Ruth und Boas im Mittelpunkt. Das ergebe Stoff für einen Hollywood-Film, ihr Lieben. Müsst euch das tatsächlich auch nochmal so in Ruhe betrachten. Ein richtiger Liebesfilm. Naomi steht im Hintergrund und hat doch die Fäden in der Hand. Und die Ruth vertraut ihr voll und ganz. Kapitel 3, Vers 3, da sagt die Naomi zu der Ruth, also man muss eigentlich ein bisschen eher anfangen, Kapitel 3, ihre Schwiegermutter sprach, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohl gehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen und gearbeitet bist, hast und so weiter. Und Vers 3, jetzt kommt's. So bade dich, salbe dich, lege dein Kleid an, geh hinab auf die Tenne, gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Und wenn er sich dann schlafen legt, so merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin zu ihm. Was macht die Naomi hier? Wird diese doch bis jetzt so mit Gott ringende Mutter zur Kupplerin? Ein gewagtes Spiel. Bade dich, salbe dich. Also Ärger geht's doch nicht, oder? Ich habe 3 Töchter, ich gebe euch zu, als sie so groß geworden sind und da mal hier und da so ein männliches Gesicht an deren Seite auftauchte, ich habe mich völlig neu kennengelernt. Das ist ja der Wahnsinn, wie man als Vater da am Rad dreht, ich sage es mal so. Meine Frau mich immer wieder beruhigen musste. Ich habe ihnen immer wieder angeboten, ich sage, pass auf Mädels, wenn ihr groß seid, ihr braucht euch nicht kümmern, ich suche euch jemand. Bis 22, ich kümmere mich drum. Kam nicht gut an. Was macht die Ruth hier? Was ist das für ein Plan? Und ich gestehe, dass meine kleine Welt, auch vielleicht meine Vorstellung, wie Leben denn auch vielleicht so vor Gott sein müsste, was der liebe Gott vielleicht im Himmel zu der Zeit saß und geschmunzelt hat, dachte, die Naomi ist gut, die ist gut, macht genau das Richtige. Vielleicht hat er sie ja in ihrem Herzen bewegt, sogar in diese Richtung. Gott ist so groß und so weit, dass wir immer wieder an Grenzen stoßen. Aber ich möchte nicht daraus abgeleitet haben, wenn ihr von dieser Predigt irgendjemand was Schlechtes erzählen wollt. Der Knoll hat gesagt, man soll seine Töchter hübsch anziehen und dann irgendwo nachts zu Männern schicken. Es ist ja unglaublich, was hier passiert. Naomi ist nun voller Lebenstüchtigkeit, sie klärt nicht nur Naheliegendes, sondern entwickelt Perspektiven. Geh hin zu dem, das ist ein Verwandter und man kann ja unterstellen und man darf unterstellen von dem Gesamtkontext, deshalb es ist so wertvoll, alles mal aufs Bild zu nehmen, dass der Boas ein geeigneter, guter Kandidat war, mehr als mancher andere. Und dann scheint das Herz es anders zu sehen. Naomi, hast du in der Nacht, als du Ruth zu Boas schicktest, ein Auge zugetan? Das würde ich sie gern fragen. Hast du gebetet? Hast du gebangt und gezittert, ob es vielleicht auch komplett schief geht? Hast du Gott vertraut? Vielleicht würde sie nicken, wenn wir sie fragen. Hast du Gott vertraut? Ich glaube ganz sicher, sie würde nicken. Ja. Das lag alles in Gottes Hand. Beeindruckend, in Verbindung mit Gott solche Wege zu gehen. Und dann geht es weiter. Boas hat Ruth geheiratet. Kapitel 4. Am Ende von Naomis Leben steht Glück. Man sieht es hier an. Ich lese noch zuletzt Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Also, die sind verheiratet mittlerweile. Und die Ruth ist schwanger, sie gebar einen Sohn. Und dann lese ich ab Vers 14. Da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Was für ein Zeugnis, deine Schwiegertochter, die mehr wert ist als 7 Söhne. Was für ein Zeugnis. Und dann kommt Vers 16, ihr Lieben. Dann kommt Vers 16. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Spürt ihr, mit welcher Haltung sie dort sitzt, auf dem Platz mit dem Kind auf dem Schoß? Sie wahrt seine Wärterin, grandios von Luther übersetzt. Naomi, alles richtig gemacht. Es gibt ein glückliches Ende. Aber vielleicht eben doch viel mehr. Ein Beispiel, wie sich ein Leben nach einer tiefen Krise wieder heilen lässt von Gott. Menschen geben nicht auf, hofften und vertrauten durchs dunkle Tal hindurch. In der Mitte des Unglücks kann man das nicht sehen. Im dunklen Tal kann man den Gipfel nicht sehen. Nur im Rückblick erkennt man Gott. Nur im Rückblick erkennt man, Gott meint es gut mit mir. Damals und heute auch noch. Und wohlwissend, dass es diesen Moment geben wird im Leben eines jeden, der sich an Gott hängt. Wohl wissend, dass manches Leben scheinbar ein Leben lang im Tal stattfindet. Wir haben von Bonhoeffer gesprochen. Aber welches grandiose Zeugnis haben wir von diesem Mann? So ist mein Wunsch und mein Gebet, dass Gott euch jedem Einzelnen nahe ist auf euren Wegen, wo immer diese Wege sind. Ich kenne euch im Grunde nicht. Das hat ja was vielleicht gut ist. Man könnte sagen, naja, dann zerbricht man sich auch nicht den Kopf, wenn man eine Predigt hält. Aber eigentlich ist das so beschwerlich manchmal innerlich für mich, weil ich denke, was ist denn gerade euer Thema eures Lebens? Und was bewegt euch gerade? Und welcher Text und welcher Gedanke wäre denn wichtig? Das ist immer die Spannung, wo man hofft, dass der liebe Gott das mühselige, Vorbereitete gebrauchen kann. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, wo immer euer Leben gerade steht, dass ihr spürt, auch wie die Naomi das gespürt hat, auch selbst in diesen schweren Momenten, dass ihr spürt, dass Gott da ist und dass er alles sieht. Manchmal reicht es.